Hallo und herzlich willkommen, liebe ZuhörerInnen. Heute melden wir uns wieder aus dem Studio der COMT, der Core Facility Medientechnik Medizin Tübingen. Wir sind
Dr. Simone Behrens
und Dr. Lydia Kogler vom Standort Tübingen und wir moderieren heute als Early Career Scientists, also ECS, den Podcast Inside DZPG Mind Matters. Wir interviewen ECS aus allen Standorten zu sich und ihrem beruflichen Engagement und zu ihrer DZPG-Forschung. Heute ist Dr. Beatrix Barth aus Tübingen bei uns. Bea, schön, dass du heute wieder hier bist.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung.
Wir nehmen diese Folge am 23. Jänner 2026 auf und wollen heute über Beas Forschung zur Neuromodulation von Impulsivität sprechen. Bea hat in Tübingen Psychologie studiert und an der Klinik für Psychiatrie und der Max Planck Research School promoviert. Sie hat im Rahmen eines Stipendiums der Linert-Stiftung einen Forschungsaufenthalt in Santiago de Chile absolviert und sie arbeitet derzeit als Postdoc an der Klinik für Psychiatrie hier in Tübingen. Sie ist ausgewiesene Expertin zum Thema Neurofeedback, gibt dazu Workshops und hat zahlreiche Publikationen zu den Themen Neurofeedback und Neuromodulation, aber auch zur Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, ADHS. Genauer beschäftigt sie sich unter anderem im Rahmen des DZPGs mit Impulsivität als transdiagnostisches Merkmal und mit Neurofeedback mittels funktioneller Nahinfrarotspektroskopie, abgekürzt FNIRS. Im Rahmen des DZPGs arbeitet sie im Projekt zur TDCS-verstärkten FNIRS-Neurofeedback-Modulation in der Impulsivität. Bea, erzähl uns doch bitte ein bisschen mehr zu diesem Projekt.
Sehr gerne. Also schön an dem Projekt ist zum einen, dass wir in dem Projekt eben nicht bestimmte Diagnosen anschauen, die ja eben kategorial sind, die aber eben auch in sich sehr heterogen sind, sondern in dem Projekt haben wir gedacht, wir schauen uns im Bereich Impulsivität an, der in ganz vielen Diagnosen vorkommt, wenn wir an die Binge-Eating-Störung denken oder an die Borderline-Persönlichkeitsstörung, sind alles Diagnosen, die mit Impulsivität einhergehen. Impulsivität ist aber eben auch ein Merkmal, das in der Bevölkerung in unterschiedlichem Ausmaß oder in unterschiedlicher Ausprägung vorhanden ist. Es gibt Personen, die wenig impulsiv sind, Personen, die hochimpulsiv sind. Also ein verbreitetes Merkmal, was man sich natürlich dann gut zunutze machen kann. Und an sich ist Impulsivität aber auch ein komplexes Konstrukt. Es gibt nicht mal eine wirklich einheitliche Definition, was Impulsivität eigentlich ist. Aber es ist eben, wie ich schon sagte, so, dass es in ganz vielen Diagnosen vorkommt. Und das war eben auch der Grund, warum uns das so interessiert. Und es zeigt sich eben, dass Impulsivität im Zusammenhang mit dem Präfrontalkortex steht. Und deswegen haben wir uns gedacht, dass der Präfrontalkortex jetzt in dieser Studie, insbesondere der dorsolateral präfrontale Kortex, unsere Zielregion für Neurofeedback sein kann und sollte, das zum Ziel hat, Impulsivität zu reduzieren.
Dorsolateraler Präfrontalkortex, das ist so ungefähr im Haaransatz, oder? Vorne auf der Stirn?
Ja, also es ist so seitlich vorne, kann man sagen.
Ein bisschen
ja,
über der Schläfe.
Nicht ganz an der Stirn, sondern ein bisschen
über den Ohren. So Bea zeigt uns gerade.
Bea zeigt uns gerade an der Frisur, wo sie ist. Also ich würde sagen, so knapp hinterm Haaransatz Richtung Ohr.
Ja, so ungefähr.
Ungefähr so. Ja, es ist tatsächlich, ich glaube, hier müssen wir viel erklären in dieser Folge, weil das begrifflich, glaube ich, High-End und für Profis ansonsten ist.
Und mega spannend auf alle Fälle. Weil dann kannst du uns vielleicht auch direkt erklären, wie das mit dem FNIRS,
also diese Kappe ausschaut. Ja, kleinen Augenblick, ich bin ja ein bisschen langsamer noch. Also diese Gegend da, die wir eben beschrieben haben, so ein bisschen überm Ohr, hinterm Haaransatz, da ist sozusagen dann ein Stück Hirn dahinter und die steuert, ob ich so sehr planvoll vorgehe oder eher spontan impulsiv.
Also das ist eine Region zumindest genau, die damit häufig im Zusammenhang genannt wird.
Ja, wir denken ja inzwischen nicht mehr so mit einem Teil vom Hirn macht irgendetwas, sondern es gibt Regionen, die halt wichtiger sind oder nicht so wichtig und die ist auf jeden Fall wichtig. Ja. Und wenn man da irgendwie die Hirnaktivität von außen entweder beobachtet und das den Menschen irgendwie zeigt oder zurückspiegelt, wie das aussieht, dann wären wir bei dieser FNIRS-Technik. Und wenn man versucht, diese Aktivität zu beeinflussen, dann wären wir bei der TDCS, also Gleichstromstimulation-Technologie. Stimmt das so?
Also ich würde sagen, die funktionelle Nahinfrarotspektroskopie, das ist eine Methode, mit der wir Gehirnaktivierung messen können. Und zwar messen wir den Blutfluss oder den Sauerstoffgehalt im Blut. Je aktiver das Gehirn ist in einer bestimmten Region, desto mehr Sauerstoff wird dahin transportiert. Und das ist das, was wir messen, weil das nahinfrarote Licht, das sind ganz viele Photonen, die eben in das Gehirn reinkommen. Und die werden je nach Sauerstoffanteil eben stärker absorbiert, gestreut oder reflektiert. Und dann gibt es so kleine Messstiftchen, also Optoden, die eben schauen, wie viele Photonen kommen zurück. Und dann kann man eben daraus schlussfolgern, wie sich die Gehirnaktivierung verändert. Also das ist das EFNIRS, wo wir einfach erstmal Gehirnaktivierung messen. Und Neurofeedback ist dann, dass wir den Menschen ein Feedback geben. Also normalerweise haben wir ja kein Gefühl dafür, wie sich Gehirnaktivierung anfühlt. Wir können, und auch nicht mal das kann jeder so gut, vielleicht fühlen, wie fühlt sich unsere Atmung an, wie ist unser Herzschlag, aber wir haben keinen Zugang zur Gehirnaktivierung. Und das ist, was Neurofeedback schaffen kann. Also wir messen erstmal die Gehirnaktivierung, jetzt in dieser Studie mit EFNIRS, und wir machen es sichtbar. Und auch das Sichtbarmachen kann auf ganz unterschiedliche Art und Weise passieren. Entweder eben, wie in unserer Studie jetzt, zeigen wir so ein Thermometer, das ansteigt, wenn die Gehirnaktivierung ansteigt, und das kälter wird, wenn die Gehirnaktivierung zurückgeht. Aber man kann auch haptisches Feedback geben oder auditorisches Feedback oder eine Kombination oder in virtuelle Realität geben. Also da gibt es ganz unterschiedliche Methoden, wie man die Gehirnaktivierung sichtbar macht. Und eben durch dieses Sichtbarmachen für die Teilnehmenden können die lernen, das dann auch willentlich zu steuern. Und idealerweise verändern sich dann mit der Steuerung einer bestimmten Gehirnregion oder eines bestimmten Parameters auch damit verbundene Verhaltensweisen. In unserem Fall würde sich idealerweise die Impulsivität verringern.
Wirklich spannend. Und wenn ihr das jetzt noch mit TDCS
verstärkt
enhanced. Oder enhanced, dann moduliert ihr sozusagen von außen die Gehirnaktivität und zeigt das wiederum über das EFNIRS Neurofeedback? Oder wie kann man sich das dann vorstellen?
Also die Idee ist in diesem Projekt mitunter, dass wir also die meisten Neurofeedback-Studien aktuell werden oder wurden noch mit Elektroenzephalographie durchgeführt. Und mit dem Verfahren braucht es so mindestens 25 Sitzungen, bis Personen das steuern können. Es ist relativ schwer zu steuern und es dann auch im Alltag einsetzen können. Jetzt gibt es schon Studien, die zeigen, dass das mit EFNIRS oder mit funktioneller Magnetresonanztomographie schneller geht, dass man das schneller lernt. Und unsere Idee wäre es jetzt, wenn wir EFNIRS einsetzen, brauchen wir schon mal weniger Sitzungen. Und wenn wir dann zusätzlich noch mal verstärken mit einer Neuromodulationsmethode, in dem Fall der transkraniellen Gleichstromstimulation, dass wir da den Lernprozess selber noch mal optimieren können. Also wir erhoffen uns dadurch, dass die Personen dadurch schneller zu regulieren lernen und hoffentlich auch die Effekte genauso langanhaltend sind, als würde man mehr Sitzungen durchführen.
Aha, spannend. Also die Gleichstromstimulation soll gar nicht direkt die Aktivität in dieser wichtigen Hirnregion verändern, sondern die soll mir eigentlich nur helfen, dass ich das besser lerne.
Natürlich verändert die Gleichstromstimulation auch die Aktivierung in der Zielregion. Die verstärkt das sozusagen. Also es ist das eine, ob ich, das ist vielleicht wie, fällt mir da jetzt ein guter Vergleich ein. Wenn ich im Kraftraum bin und ich trainiere einen Muskel, kann es mir vielleicht helfen, wenn ich am Anfang eine leichte Unterstützung durch den Trainer bekomme, bis ich genug Kraft im Muskel habe, dann dieses Gewicht selber zu stemmen. Also es ist einfach was Unterstützendes nochmal. Mhm.
Also das würde so im Laufe der Intervention weggenommen werden?
In dem Fall nicht. Also insofern hinkt der Vergleich ein bisschen. Also es wird immer, also die Stimulation wird immer stattfinden über alle Sitzungen hinweg.
Okay.
Und hoffentlich, wie gesagt, okay, hat es einen zusätzlichen Effekt.
Ein bisschen Doping im Kraftraum.
Genau.
Verstehe. Legal. Okay. Und Impulsivität erfasst ja dann, du hast es ja schon erwähnt, ist ein transdiagnostisches Merkmal und es gibt unterschiedliche Ausprägungen, wie es sich zeigen kann. Wie erfasst ihr das dann hier in der Studie?
Auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Wir erfassen es einerseits über neurokognitive Aufgaben, wo wir unterschiedliche Facetten von Impulsivität versuchen abzubilden und die Veränderung zu erfassen, weil wir auch gar nicht wissen, wenn wir jetzt dieses Neurofeedback durchführen, auf welche Facetten von Impulsivität sich überhaupt auswirkt. Mhm. Deshalb erfassen wir ganz unterschiedliche, zum Beispiel die sogenannte Interferenz. Das meint, wie gut kann ich mich auf eine relevante Charakteristik von dem Stimulus konzentrieren und eine nicht relevante Charakteristik ausblenden. Der ein oder andere kennt vielleicht die Stroop-Task, das ist eine Aufgabe, da bekomme ich auf dem Bildschirm Farbwörter gezeigt, die eine bestimmte Druckfarbe haben. Und natürlich, wenn ich jetzt das Wort rot geschrieben sehe und das ist auch rot gedruckt, dann kann ich ganz schnell sagen, oh, das ist jetzt in rot gedruckt. Wenn aber das Wort rot in grün gedruckt da steht, fällt es mir sehr viel schwerer zu sagen, dass das jetzt in grün gedruckt ist, weil die Wortverarbeitung eben relativ automatisch funktioniert. Das ist also eine Form von Impulsivität. Impulsivität kann aber eben auch sein, Antworten unterdrücken zu müssen. Also ich habe einen Reiz, auf den ich immer wieder reagieren muss und plötzlich kommt einer, bei dem ich weiß, oh, da muss ich jetzt die Antwort zurückhalten. Das ist eine andere Form von Impulsivität. Wir nutzen aber auch unterschiedliche Fragebögen, die nochmal Facetten von Impulsivität abdecken, also sowas wie langfristige Planung. Also oftmals haben Personen mit hoher Impulsivität Probleme, langfristig zu planen oder Belohnungen aufzuschieben. Auch solche Facetten versuchen wir zu erfassen, um möglichst breites Bild zu haben und am Ende sehen zu können, was genau ist jetzt der Bereich, der profitiert.
Spannend, super. Wie viele Standorte sind denn in dem Projekt involviert?
Also erstmal ist das eine für Neurofeedback-Verhältnisse gar nicht so kleine Studie, aber wir sehen das eben erstmal als eine Art Pilotstudie an, weil wir gesunde Personen untersuchen, die hochimpulsiv sind. Je nach Ergebnissen wollen wir das dann später eben auch auf Patientengruppen ausweiten. Und wir sind zwei Zentren. Wir haben das ZI Mannheim mit dabei. Ist eine ganz tolle Gruppe, die wir haben aus erfahrenen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern und ECS. Und ich finde, wir haben da richtig viel tolle Erfahrungen einbringen können, sodass es ein richtig schönes Projekt geworden ist. Und ich bin ganz gespannt, wie das alles laufen wird. Schön ist auch, dass dadurch in Mannheim das EFNIRS Neurofeedback eingeführt werden kann, sodass wir da auch irgendwie Kompetenzen erweitern können über die Zentren raus.
Und inwiefern spielen Erfahrungsexpertinnen in der Erstellung oder im Design, in der Idee der Studie eine Rolle?
Im Studiendesign und jetzt auch in der Durchführung erstmal noch keine, weil es eben ein Projekt ist, bei dem wir gesunde Personen einschließen. Aber wir haben so am Ende der Studie einen Fragebogen und die Einladung an Personen, die teilgenommen haben, da eben dann eine Kompetenzgruppe aufzubauen, die dann eben schon Erfahrung mit Neurofeedback gemacht hat, die dann auch sagen kann, oh, ich habe jetzt hieran oder daran gemerkt, dass sich meine Situation verbessert hat oder das hat mir jetzt in der Studie vielleicht nicht so gut gefallen, würde ich in einer anderen Studie anders machen, dass wir die Erfahrungen dann nutzen können für die Folgestudie.
Ah ja.
Also es ist quasi eine Forschungsfrage, wer eigentlich die relevanten ErfahrungsexpertInnen wären.
Absolut, ja.
Hast du schon Ideen, welche PatientInnengruppen da vielleicht für Folgeprojekte interessant wären?
Also sämtliche Patienten und Patientinnen, die in irgendeiner Form eine Diagnose haben, die mit Impulsivität zu tun hat. Und das betrifft ganz viele Patientengruppen. Da gehört, glaube ich, ganz populär die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung dazu. Mir fällt jetzt spontan aber auch beispielsweise die Borderline-Persönlichkeitsstörung ein. Bei bestimmten Essstörungen gibt es impulsive Verhaltensweisen. Und das Schöne ist eben daran, dass wir, wenn wir nur den Bereich Impulsivität betrachten, können wir das eben so schön spezifisch auf, sehr einfach gesagt natürlich, auf eine Gehirnregion eingrenzen. Als wenn wir sagen, wir wenden nachher das Neurofeedback bei Patienten mit ADHS an, die ja noch viel mehr andere Symptome mitbringen, die dann das Ganze eben sehr viel schwieriger und heterogener machen.
Also da geht es stark auf den Fokus, dieses eine Symptom auch zu regulieren, was starke Auswirkungen im Alltag natürlich hat. Ne? Also genau. Spannend. Du hast es ja auch schon im Vorgespräch einfach gesagt, dass dir auch ein großes Anliegen ist, tatsächlich deine Grundlagenforschung auch dann in die Patienten, nicht in die Patienten zu bekommen, aber zu den Patienten zu bekommen, dass die halt auch Auswahlmöglichkeiten haben zwischen unterschiedlichen Therapieinterventionen, also Therapieformen oder Interventionen. Welchen Beitrag siehst du da jetzt dieses Forschungsprojekt, dass es leisten kann und wo würdest du dann vielleicht eben in 5 Jahren sehen, dass es erfolgreich war oder in diese Richtung geführt hat?
Also idealerweise würden wir sehen, dass dieses Neurofeedback-Training sich auf irgendeine Facette der Impulsivität auswirkt und wir dann sagen können, okay, das ist der Bereich der Impulsivität, der durch dieses Neurofeedback verbessert wird. Und dann können wir das eben auch in Gruppen mit Patientinnen und Patienten untersuchen, schauen, ob es den gleichen Effekt hat. Das kann ja dann auch nochmal alles ganz anders sein. Und schön wäre natürlich auch, wenn wir wirklich diesen zusätzlichen Effekt von der TDCS beobachten, dadurch eben das Neurofeedback ein bisschen zeiteffizienter gestalten können. Das ist natürlich wirklich zeitaufwendig, sowohl für Gesundheitsfachkräfte, aber auch für die Patientinnen und Patienten, die, man muss sich das vorstellen, teilweise dann je nach Methode auch 30 Mal kommen und das muss in den Alltag integriert werden. Und wenn sich dann am Ende rausstellt, oh, du bist eine Person, bei der das Neurofeedback gar nicht so gut wirkt, dann ist das ganz schön viel Zeitaufwand gewesen für etwas, was dann schlussendlich vielleicht gar nicht hilfreich ist und was zu Frustration führen kann. Und das ist eben auch ein Punkt, den wir versuchen, in dem Projekt zu erarbeiten. Was sind denn Prädiktoren für einen Trainingserfolg? Also für welche Personen insbesondere ist dieses Neurofeedback denn hilfreich und für welche Personen vielleicht eben auch nicht, ja, sodass wir vielleicht auch vermeiden können, dass Personen dieses Training angeboten bekommen, wenn es für die vielleicht, ja, gar nicht wirksam ist.
Du hast den organisatorischen Aufwand gerade erwähnt. 30 Sitzungen ist ja schon ein Wort, also sowohl für den Wissenschaftler, der es anbietet, als auch für den Teilnehmer, der dann immer kommt oder die Teilnehmerin. Was sind weitere Herausforderungen in dieser Forschung?
Also eine Herausforderung ist immer für mich erfahrungsgemäß bei Neurofeedback natürlich, dass die Patienten oder Personen, die teilnehmen, das gut in ihren Alltag integrieren können. Bei der Studie insbesondere haben wir jetzt nur 8 Trainingssitzungen, die innerhalb von 2 Wochen stattfinden. Das ist also recht straff geplant und nach einem Monat schauen wir eben, wie die Effekte vielleicht anhalten, hoffentlich. Das ist so das eine. Funktioniert aber im Regelfall ganz gut. In dem speziellen Projekt war jetzt eine Herausforderung beispielsweise, dass wir ganz einfach eigentlich auf ein neues FNIR-System umgestellt haben und den Code, den wir bisher benutzt hatten, der funktionierte nicht mehr. Und dann haben wir uns gedacht, gut, wenn wir es jetzt schon einmal umstellen müssen, dann machen wir es richtig und haben eine Toolbox geschrieben. Und wenn ich sage wir, das bin ganz und gar nicht ich, sondern das ist eine wunderbare Kollegin aus Genua, die uns in Tübingen besucht hat, Costanza Yester, die hat das begonnen, eine Toolbox zu schreiben in MATLAB. Und Ahmed El-Dabli hat das als studentischer Mitarbeiter dann komplettiert, sodass wir jetzt, und ich finde das richtig toll, bin da auch ganz stolz drauf, dass wir jetzt eine Open-Source-Toolbox haben, die auch DZBG-weit genutzt werden kann für FNIRS-Neurofeedback, aber eben auch für andere Modalitäten wie EEG offen ist, das eine gewisse Standardisierung bietet und das ist richtig toll, wir können eine Echtzeit-Artefaktkorrektur anbieten, was es zwar in kommerziellen Systemen gibt, aber es gibt es noch nicht in Open-Source-Systemen. Und das ist noch toller, wir können doppelt verblindete Neurofeedback-Studien durchführen. Und das gibt es im Moment ganz, ganz selten, weil es richtig schwierig ist, gute Kontrollbedingungen bei Neurofeedback zu finden, die weder dem Untersucher noch dem Patienten oder der Patientin auffallen. Und wir nutzen da so, es gibt im FNIRS unterschiedlich lange Kanaldistanzen und die längeren Kanaldistanzen, die sind diejenigen, wo die Photonen wirklich in das Gehirn reinkommen und die auch dann wirklich Gehirnaktivierung messen. Und da gibt es solche, die so einen ganz kurzen Abstand haben. Und die messen dann sowas wie den Hautblutfluss oder Muskelartefakte.
Also in Bezug auf die Aufgabe eigentlich Quatsch?
Genau, alles das, was wir nicht wollen. Und das ist natürlich aber auch eine super Kontrollbedingung. Ja, also die einen Personen, die werden dann quasi, wenn man das so will, ein Biofeedback bekommen, also alles, was extrazerebrale Signale sind, trainieren. Das ist eine super Kontrollbedingung. Wir wissen das nicht, was die trainieren, die wissen nicht, was sie trainieren. Und die Neurofeedback-Gruppe bekommt dann eben mit diesen Signalen in Echtzeit korrigiertes, super sauberes Gehirnsignal. Also das ist richtig toll und schön ist eben auch einfach, dass da alle, die da mit dem Bereich irgendwie anfangen wollen oder arbeiten wollen, auf diese Toolbox zurückgreifen können. Und je nachdem, wie die Programmierexpertise ist, kann man auch eigene Pipelines noch anschließen und so weiter. Also richtig toll.
Und ihr wisst hinterher bei den Daten, bevor du jetzt das Aber sagst, ihr wisst dann, ob die Effekte, die ihr findet, hoffentlich, ob die daher kommen, dass die Leute einfach total begeistert waren, ein super schickes Gerät auf dem Kopf zu haben. Oder ob tatsächlich dieses Erlebbarmachen von der neurologischen Aktivierung wirklich etwas hilft.
Ja, ja, also das, durch diese wunderschöne Kontrollbedingung würden wir uns das erhoffen. Also wahrscheinlich sehen wir auch in der Kontrollbedingung, die also eben nur Hautdurchblutung trainiert im Endeffekt, die werden wahrscheinlich schon auch eine gewisse präfrontale Aktivierung zeigen. Das ist einfach so, weil der Präfrontalkortex auch dafür zuständig ist, mit Aufmerksamkeit und solchen Geschichten. Aber wir hoffen natürlich, dass das ein bisschen unspezifischer ist in der Gruppe und dass insbesondere die, die auch wirklich präfrontale Aktivierung rückgemeldet haben, das bekommen, dass die dann auch die viel spezifischer trainieren und einen stärkeren Effekt durch das Training erfahren.
Jetzt darfst du zurückkommen zum Aber, wenn du noch möchtest.
Genau, also das Aber natürlich ist, wir haben diese wunderschöne Toolbox, aber die hat natürlich Zeit gekostet. Und zwar, also ich glaube, ein ganzes Jahr. Und die nächste Hürde, die ich eigentlich erstmal auch gar nicht als Hürde wahrgenommen habe, war so ein bisschen, dass wir gedacht haben, es ist eine tolle Idee, einen Registered Report zu machen. Und da warten wir jetzt eben seit 8 Monaten, bis wir fortfahren dürfen. Wir haben noch immer keine Rückmeldungen bekommen, sodass sich das Projekt eben inzwischen schon ganz schön verzögert, eben einerseits durch die Entwicklung der Toolbox und andererseits dadurch, dass wir einen Registered Report angestrebt haben.
Ja, aber das ist auch Forschungsalltag, ne? Das heißt, ihr wartet seit 8 Monaten, habt ihr es vor 8 Monaten eingereicht, seid ihr auf eine Rückmeldung. Wow. Mhm. Weil auch der Registered Report in der Vorbereitung ist ja einiges an Arbeit, ne? Dauert auch Zeit. Das ist ja mal eine Erfahrung auch, ja. Mhm. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel an der Toolbox interessiert ist, die ist ja super, darf man sich dann einfach gerne bei dir melden?
Also natürlich kann man gerne sich einfach bei mir melden, wenn man Interesse an der Toolbox hat, aber man kann sie auch einfach über GitHub runterladen, ist auch eine super Dokumentation dabei, die es gut verständlich macht. In GitHub findet man es unter NINFA, das steht für Non-Commercial Interface for Neurofeedback Acquisitions. Es gibt auch nochmal zur genaueren Beschreibung schon eine Veröffentlichung in Neurophotonics, wer sich da noch näher mit befassen will. Ansonsten natürlich auch einfach uns kontaktieren und wir helfen gerne weiter.
NINFA, so wie der Garten in Rom?
Ja, der ein ganz arg schöner, ganz romantischer Garten, nachdem wir das so ein bisschen benannt haben.
Schön.
Du hast uns in der letzten Folge ja ausführlich erklärt, dass es gerade auch so ein wichtiges Thema ist im Bereich der Neuromodulation, verschiedene Verfahren oder auch verschiedene Varianten derselben Verfahren gegeneinander zu vergleichen, auch mit Blick auf Leitlinien, dass man irgendwie nachlesen kann, wie soll man es denn eigentlich machen, damit es irgendwie hilfreich ist. Inwieweit habt ihr das jetzt in dieser Studie auch integriert oder umgesetzt?
Wir untersuchen in der Studie 3 unterschiedliche Gruppen, hat auch die Bewandtnis, dass bei Neurofeedback ganz viele Faktoren mit reinspielen. Schon alleine, dass ich in diesem technischen Setting bin, ich habe eine Haube auf dem Kopf, ich kann meine Gehirnaktivierung sehen, das ist schon was ganz Tolles und schon allein das kann zu Effekten führen. Oder dass ich wiederholt immer irgendeine Strategie anwende, um meine Gehirnaktivierung zu verändern. Schon alleine dieses Anwenden der Strategie kann dazu führen, dass es zu Effekten kommt, die aber an sich mit dem Neurofeedback nichts zu tun haben. Und deshalb haben wir 3 unterschiedliche Gruppen. Wir wollen eben schauen, wie ist der kombinierte Effekt von dem FNIRS-Neurofeedback, das wir durchführen, zusammen mit der Stimulation. Also gibt es diesen verstärkten Effekt dadurch? Dann haben wir eben auch eine Gruppe, die untersucht, wie wirkt denn die TDCS alleine? Ist dann eben kombiniert mit einem SHAM. Biofeedback, wo wir eben extrazerebrale Signale aufzeichnen. Und dann haben wir eine Gruppe, die eben nur Neurofeedback bekommt, aber eine Scheinstimulation, sodass wir eben sowohl gucken können, wie sind die kombinierten Effekte, aber wie wirken auch die einzelnen Methoden auf den Bereich Impulsivität.
Ach ja, und über die Toolbox doppelverblindet, das heißt, ihr kennt den Strang dann tatsächlich auch nicht.
Genau, wir wissen auch nicht, was die Personen trainieren.
Wow. Vielen Dank dir, Bea, dass du heute hier warst, mit uns gesprochen hast, uns so ausführlich über Neurofeedback und Neuromodulation erklärt hast. Wir werden deine E-Mail-Adresse in den Shownotes verlinken. Man kann dich natürlich auch in jeder Suchmaschine suchen. Wenn man also gerne mit dir in Kontakt treten möchte, Kooperationen anstreben möchte oder auch einfach an der Toolbox vielleicht interessiert ist oder an deiner Expertise zu Neurofeedback, Neuromodulation, gerne bei Bea melden.
Auf jeden Fall unbedingt. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke dir nochmal, Bea. Das war die heutige Folge von Inside DZPG Mind Matters. Tschüss.